Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Am Mikrofon ist Michael Langer und das bieten wir Ihnen heute. Einen Überblick über die Hörspielpremieren im Oktober, nebst einem Serien-Special. Christine und ihre Mörder. Mit dieser neuen Doku-Serie eröffnet das RBB Kulturradio seinen Podcast-Kanal Serienstoff. Außerdem heißt es bei uns Allo, Allo, la Radio. Wir porträtieren die französische Performance-Künstlerin Claire Serre. Und zunächst sprechen wir noch über das Hörspiel des Monats. Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste wurde als Hörspiel des Monats Juli das Notizbuch vom Kiefernwald von Francis Panche, eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Und mit wem könnte man sich darüber besser unterhalten als mit einem der diesjährigen Juroren der Akademie? Zugeschaltet aus einem Studio in Bremen war uns der Journalist und Reporter der Taz, Benno Schirmeister.
Einen schönen guten Abend.
Herr Schirmeister, was machte dieses Hörspiel preiswürdig?
Das Hörspiel, ich würde sogar sagen, es ist eher ein Anti-Hörspiel als ein Hörspiel, macht preiswürdig, dass es sich einerseits überhaupt nicht aufdrängt, sondern geradezu dem Hören widersetzt. Darin ist es der Dichtung von Francis Panche sehr ähnlich, der Dichtung selber auch mit größter Skepsis behandelt hat. Und dadurch auch, dass es im akustischen Medium, im flüchtigen akustischen Medium, eine Reflexion auf Sprache wagt, die essentiell schriftlich ist und sehr kompliziert und sehr komplex ist. Es erhält dadurch selber fast einen Beschwörungscharakter. Und wenn man es schafft, sich darauf einzulassen, auf dieses Hörspiel, dann wird man davon gefangen genommen werden. Es ist nicht einfach zugänglich, keine leichte Kost, aber es hat eine großartige Spannkraft und tiefe Reflexion, die im Radio sehr selten geworden zu sein scheint.
Das Ganze basiert auf einem Text, auf Prosa, die zu einem Gedicht hinführen soll. Und der Text stammt aus dem Jahr 1940. Ich finde, auch das klingt mit in diesem Spiel.
Es klingt nicht nur mit, sondern das ist ganz wesentlich. Tatsächlich sind die Frage Endprodukt Gedicht, die kümmert Francis Panche seit jeher eigentlich wenig, in diesem Fall sogar noch besonders wenig. Er sagt es auch, glaube ich, ganz am Anfang ausdrücklich und er verweigert sich den kleinsten Verdacht poetischen Geschnurres. Er schreibt in dieser Situation, in der Frankreich gerade besetzt ist, also im Juni hatten wir den Waffenstillstand und das Pétain-Regime wird installiert. Wir haben jetzt die Tage, 5. August kommt der deutsche Botschafter Otto Abetz, der vorher aus Frankreich ausgewiesen worden war, wegen Spionage wieder als Botschafter nach Frankreich. Eine Unterwerfungsgeste. Gleichzeitig haben wir 7. August den Beginn des französischen Widerstands im Grunde durch Churchill de Gaulle, das Checkers-Abkommen. Und Francis Panche macht etwas, was ich faszinierend finde, er schreibt, er ordnet seinen Text chronologisch und schreibt immer, und das hat das Hörspiel von Herrn Lampen eben auch ganz großartig gemacht, immer dieses Datum einfach mit ein. Er nennt das Datum explizit 6. August, 7. August bis 9. September. Und diese Zeitlichkeit ist ihm extrem wichtig. Und wir wissen, dass Francis Panche, das wird man im Hörspiel nicht merken und auch im Text selber merkt man es nicht, dem Widerstand der Résistance angehört hat, gleichzeitig aber in ihr nicht sich durch die ideologischen Parteien hat vereinnahmen lassen. Er war Kommunist, aber da immer am Rande, ist dann auch ausgetreten und so weiter. Also diese radikale Widerständigkeit von Panche, die hat auch das Hörspiel selber.
Wollen wir einen kleinen Ausschnitt hören aus diesem Spiel, das von Ulrich Lampen inszeniert wurde? Und der Sprecher heißt Silvester Groth.
9. August 1940. Am Abend. Nein, ich muss entschieden zum Vergnügen am Kiefernwald zurückkommen.
Woraus besteht es, dieses Vergnügen? Hauptsächlich aus dem Folgenden. Der Kiefernwald ist ein Naturraum, bestehend aus Bäumen, die alle zu einer ganz besonderen Spezies gehören. Ein klar abgegrenzter Raum. Im Allgemeinen ziemlich verlassen, wo man Schutz vor der Sonne findet, vor dem Wind, vor dem Gesehenwerden. Jedoch keinen vollständigen Schutz. Keine Abgeschiedenheit.
Nein, der Schutz ist relativ. Ein Schutz ohne Heimlichkeit. Ein Schutz ohne Kläglichkeit. Ein nobler Schutz.
Es ist außerdem ein Ort, und das ist bezeichnend für den Kiefernwald, wo man leicht vorankommt. Ohne Unterholz. Ohne Zweigwerk in Kopfhöhe. Wo man im Trockenen liegen und sich ausstrecken kann. Nicht übermäßig weich, doch ziemlich bequem.
Ein jeder Kiefernwald gleicht einem natürlichen Sanatorium. Auch einem Musiksalon. Einem Zimmer, einer weiträumigen Kathedrale der Besinnung.
Einer Kathedrale ohne Kanzel, glücklicherweise.
Geöffnet allen Winden, die aber eintreten durch so viele Pforten, dass es scheint, als seien diese zugleich geschlossen. Denn die Winde stocken dort.
Soweit dieser Ausschnitt aus dem Hörspiel Das Notizbuch vom Kiefernwald. Herr Schirmeister, Sie haben die ästhetische Bandbreite der Gattung Hörspiel angesprochen. Welche besonderen Vorlieben haben Sie?
Persönlich bin ich neugierig. Also das ist, ich werde gerne von Hörspielen überrascht. Also ich muss sagen, sowohl das hier war mein Favorit, als auch das im Monat August, was ja völlig gegenläufig ist, was ja so ein fantastisches Erzählhörspiel ist und sehr
kriminalistisch auch.
Kriminalistisch, genau.
Und Des Teufels lange Atem genau. von Robert Weber, das stellen wir im nächsten Monat vor. Aber verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber dennoch gibt's doch, man hat doch bestimmte Vorlieben. Die einen mögen Klangkunstexperimente, der nächste favorisiert die Umsetzung literarischer Vorlagen.
Also tatsächlich die einfache Umsetzung literarischer Vorlagen. Auch das hier ist eine Umsetzung einer literarischen Vorlage. Aber die ganz einfachen Umsetzungen literarischer Vorlagen, finde ich, höre ich gerne, aber sie packen mich nicht. Da bin ich nicht so mitzukriegen. Ich bin, also sie muss selber sich akustisch behaupten, so eine Version. Oder sie muss aus einer Ästhetik des Hörspiels heraus für mich erklärliche akustische Haltung entwickeln. Das ist, was mich am Hörspiel interessiert. Also wenn ich so etwas habe wie ganz am Anfang des Jahres hatten wir Fers Similiberg, das war ja auch kann näher am Roman sein als diese Hörspielproduktion, aber sie hatte eine akustische Dringlichkeit, die noch viel stärker war, als das gedruckte Wort in dem Fall je hätte sein können. Das ist, also da bin ich dann auch begeistert. Ja, aber es geht mir beim Hörspiel wirklich um die Behauptung der Autonomie des Hörspiels. Das ist, was mich fasziniert und was auch ein bisschen in Gefahr gerät, natürlich, weil es nicht so marktgängig ist. Sie werden den Ponge schon ganz sicher nicht so schnell als Hörbuch vermarkten können. Und die große Masse der Hörspielproduktionen sind, glaube ich, also auch der kommerziellen Hörspielproduktionen sind eingelesene Bücher, die auch ihren Reiz haben. Aber das interessiert mich künstlerisch, ästhetisch wenig.
Das war der Bremer Journalist und Reporter der taz, Benno Schirmeister, einer der diesjährigen drei Juroren der Akademie der Darstellenden Künste, die die begehrte Auszeichnung Hörspiel des Monats vergibt. Das ausgezeichnete Hörspiel »Das Notizbuch vom Kiefernwald« von Francis Panche, in der Bearbeitung und Regie von Ulrich Lampen, eine Produktion des HR, präsentiert Ihnen der Deutschlandfunk am kommenden Samstag, dem 6. Oktober, zur gewohnten Hörspielzeit um 20.05 Uhr.
Ein jeder Kiefernwald gleicht einem natürlichen Sanatorium, auch einem Musiksalon, einem Zimmer, einer weiträumigen Kathedrale der Besinnung.
Days keep on passing me by. I got time, Lord, I got time. Sit and bury me in the sky. Chasing highs, Lord, chasing them highs. Searching for a sign of a light that never dies. Days keep on passing me by. I got time, Lord, I done time. Full moon on the rise. Chasing highs, Lord, chasing them highs.
In Halle an der Saale gibt es ein internationales Stipendienprogramm für Radiokunst, und zwar unter dem Titel Radio Art Residency. Diese Künstlerresidenz wird von Radio Korax und dem Goethe-Institut ausgerichtet. Nach der argentinischen Klangkünstlerin Sol Reza, die wir Ihnen in unserem Hörspielmagazin auch schon präsentierten, ist nun Claire Serre als Artist in Residence zu Gast. Die französische Performance-Künstlerin widmet sich während ihres Aufenthalts vor allem dem Phänomen der Stimme, der Radiostimme. Allo, allo, la radio, hat sie ihren Eröffnungsabend überschrieben. Tina Klatte stellt Ihnen die Künstlerin vor.
It's complicated to have what, yeah, to be really in front of you with the mic.
Check the mic.
Am I dead?
Hi, listeners.
Yeah.
Listen. And the voice.
Yeah, I'm the voice. No.
The voice between the microphone and the airwaves. I'm the voice of the studio. I'm the voice in the microphone.
La la la.
Just to see you a little bit, because I remember that I had in my room of a little girl.
Als ich klein war, hatte ich in meinem Zimmer einen Schrank. Und lange Zeit sendete ich aus diesem Schrank mit einer selbstgebastelten Maschine. Ich erfand viele Geschichten in diesem Schrank. Für mich war es die Freiheit, innerhalb dieses Raums zu tun und zu lassen, was ich will. Es war eine Art virtuelle Erfahrung.
It was a really kind of virtual experience.
Claire Serre wirkt seit 8 Jahren als Performance-Künstlerin. Das Senden, ob als Video-Livestream oder im Radio, spielt in ihren Arbeiten immer wieder eine Rolle.
For me it's the two dimension that I can create in the same moment. It's like I can be here, but I'm not alone.
Im selben Moment hast du eine beinahe private Situation, etwas Intimes und zugleich etwas sehr Offenes.
Completely open and in contact with the other people. It's these two dimension that I like because
es sind diese zwei Dimensionen, die ich am Radio mag. Ich muss mir hervorrufen, dass ich hier und jetzt mit meinem Körper anwesend bin und zugleich auch durch die Radiowellen überall an ganz anderen Orten. Es ist eine sehr aufregende Existenz.
Really exciting existence.
Come closer.
Als Performance-Künstlerin versteht Claire Serre das Radio vor allem als Medium der Echtzeit. Ein Medium, das einlädt, mit der gleichzeitigen Präsenz, mit dem Live-Moment zu spielen.
Jetzt sind wir ja nicht live. Aber wenn ich weiß, dass ich live on air bin, verändert das viel. Es ist ein sehr starker Moment. Deine ganze Wahrnehmung ist verstärkt, so wie das Mikrofon die akustische Wirklichkeit verstärkt. Alles wird sehr präsent.
Und in diesem Live-Moment ist Serres künstlerisches Mittel die Stimme. Die Stimme als Körper und Verkörperung derjenigen, die sprechen. In ihrer Performance Heavy Machine für den SWR Arts Birthday 2014 befragt die Künstlerin das Verhältnis von Stimme, Technik und Körper. Die ins Mikrofon gegebene Stimme löst sich vom Körper der Performerin, verselbstständigt sich, verformt sich und beginnt ein Eigenleben außerhalb des Körpers.
Come closer. Play with me.
Claire Serre begann früh eine Ausbildung als Opernsängerin. Doch mit 18 Jahren verließ sie die Opernwelt, um eigene Wege zu gehen. Sie studierte an der Kunsthochschule in Straßburg und beschäftigt sich seitdem immer wieder mit der Präsenz der Stimme in verschiedenen Medien.
Like now. Radio Voices.
Yes, because we are now in the format of interviews. Wie jetzt gerade. Ja, weil wir jetzt in diesem Format des Interviews sind. Wir wissen, dass wir verständlich sein müssen und unsere Stimmen sind dann auch so formatiert.
It's a kind of costume.
Es ist eine Art Maske, die du jetzt trägst und mit der du spielen kannst.
Because you know the rules.
Allô, allô, la Terre, il est midi, c'est l'heure de l'agenda sur FPP.
Seit einem Jahr ist Serre auch Redakteurin bei dem Pariser freien Radio Fréquence Paris Pluriel und moderiert das tagesaktuelle Magazin des Senders. Dabei beobachtet sie das stimmliche Verhalten ihrer Studiogäste.
The moment where they are in front of the mic.
In dem Moment, in dem sie ins Mikrofon sprechen, verändert sich die ganze Körperhaltung und die Melodie der Stimme. Und diese Veränderungen sind sehr minimal.
Okay, you just transform on another character or person, but something changes.
Es ist nicht so, dass du dich in eine andere Person oder einen anderen Charakter verwandelst, aber etwas verändert sich.
And I'm really interesting to know about this transformation.
Dieser Transformation wird die Künstlerin auch während ihrer Residenz bei Radio Korax in Halle nachgehen. Dafür lädt sie Radiomacherinnen und Radiomacher zu einem Sendespiel ein, in dem sie live on air ihre Radiostimme erforschen können.
I want to propose a moment, a really essential moment to discover and understand what is this present voice that we use in front of the microphone in this really particular place of the studio.
I'm a performer. Mein Platz ist nicht auf einer Bühne.
Aber die Künstlerin verlässt auch das Radiostudio und erweitert den Senderaum.
On my left side, Teresa is here with the microphone. And the mobile radio. She is.
We can open all the devices. It's not closed.
Wir müssen die Apparate freigeben. Es ist sehr interessant, sich auf der Straße zu bewegen und mit den Dingen zu interagieren, die dich umgeben. Und das schafft Raum. Raum, den wir schaffen müssen. Das ist nicht nur eine ästhetische Position. Ich meine, ich liebe Schönheit. Aber wir müssen Raum für Körper schaffen, für verschiedene Körper. Und Radio kann diese Situation herstellen.
We have to create space for body and different body. And the world of the radio proposes this kind of situation.
Eine Inspirationsquelle für ihre künstlerische Praxis in Bewegung sind die Songlines der Aborigines. In der nomadischen Kultur der Aborigines werden die Wege durchs Land singend kreiert.
It creates space a lot, like radio, like airwaves.
Es kreiert einen Raum, wie das Radio, wie Radiowellen.
Te fais pas de bille, te fais pas de souci.
Die Lieder, die Claire Serre in ihren Live-Performances im und außerhalb des Radiostudios anstimmt, sind Liebeslieder.
Because it's a pleasure for me. It's a really interesting way to talk about subjectivity, in fact. And I use a lot of love song because for me it's my song lines and this is our culture.
Embrasse-moi.
Kiss and hug?
Yeah.
Ah, ja.
Yeah.
Das Liebeslied ist für Serre eine Form der Kommunikation. Die Künstlerin entwickelt in ihrer Arbeit viele Sprachen und Formen des Sprechens. einfache Gesten wie in ihrer Performance Coeur boucle coeur oder die stimmliche Mimesis der Rush Hour an einem Pariser Kreisverkehr, um mit den Fahrenden in Kontakt zu kommen.
How do you feel in fact? What do you want?
Wie fühlst du dich eigentlich? Was willst du? Wirklich die Wahrnehmung dafür zu öffnen, das ist wichtig für mich. Ich interessiere mich für Fernsehen, Radio, für Kommunikation mit toten Menschen und all diese Dinge, die auch irgendwie esoterisch sind. Und ich bin keine Spezialistin darin, aber ich bin sehr neugierig, all die Zeichen auszuprobieren, die wir formen, um in Kontakt zu bleiben.
Signification that we can try in our body, in our perception, to stay in contact.
Bis Ende November ist Claire Serre noch Artist in Residence in Halle an der Saale. Tina Klatte stellte Ihnen die französische Künstlerin vor. Deren Radio-Performances können im Netz verfolgt werden unter radioart-residency.net.
Hot night coming, keep the car running. Lavender figures swallow my pollen. And early day, you had me howling. Cold days warm into your skin. On the night you led me under your sin, you had me howling. You had me howling.
Wenn von True Crime die Rede ist, dann sind echte Kriminalfälle gemeint, aber auch ein bestimmtes Format. Im Jahr 2014 haben die Macher des US-amerikanischen Senders Chicago Public Radio damit begonnen, ungeklärte Kriminalfälle als Fortsetzungsgeschichte für das Radio aufzuarbeiten. Serial nannten sie ihren Podcast. Der war und ist bis heute höchst erfolgreich, wurde Vorbild oder gab den Anstoß für andere Podcasts. Jetzt hat das RBB Kulturradio mit Serienstoff einen neuen Podcast-Kanal eröffnet. Und die erste Serie, die dort herausgekommen ist, heißt Christine und ihre Mörder. Tobias Wenzel klärt auf.
Die junge Berlinerin Christine macht eine Ausbildung zur Pferdewirtin auf dem Goldnebelhof in Brandenburg und begegnet dort dem Reiter Robin, der von einem eigenen Pferdehof träumt. Robin hat ein Auge auf Christine geworfen.
Auch Christine ist verzaubert. Robin ist selbstbewusst und verfolgt ein Ziel, ein ehrgeiziges Ziel. Aber er scheint genau zu wissen, wie er es erreichen kann. Es geht ihm um mehr als nur ein paar Mal in der Woche zu reiten. Er ist Profi. Pferde sind seine Leidenschaft. Reiten macht ihn glücklich. Christine geht es nicht anders. Sie verliebt sich in Robin. Es wird ein Abenteuer werden, das ahnt Christine. Aber mit einem Mann wie Robin könnte sie ein solches bestehen.
Wir hatten gleich Harmonie gehabt, wir haben zusammen viel gelacht, wir hatten Spaß gehabt.
Es klingt zunächst wie eine Liebesschmonzette von Rosamunde Pilcher, aber es ist der Beginn einer realen Mordgeschichte. Die kann man nun in 8 Folgen im neuen RBB-Podcast-Kanal Serienstoff hören. Cornelia und ihr Sohn Robin übernehmen sich finanziell mit einem Pferdehof. Sie schließen Lebensversicherungen in Millionenhöhe auf Robins Freundin Christine ab und versuchen mehrfach, teils mit Hilfe anderer, Christine umzubringen. Mit einem Messer, mit Gift und mit einem Seil, mit dem Christine 2012 auf einem Parkplatz am Rande Berlins erdrosselt wird.
Würde man das als Tatortstoff verkaufen wollen, würde der Redakteur kopfschüttelnd und lachend ablehnen und sagen, völlig absurd, glaubt keiner.
Martina Reuter, eine der beiden Autorinnen.
Das war auch der Grund, weshalb ich in diesen Prozess wollte. Als ich nämlich nur die Schlagzeilen gelesen hatte, dachte ich, erstens, wie kommt jemand dazu, für 500 Euro einen Menschen umzubringen? Dann wollte ich wissen, wer ist denn ein Auftragskiller? Wie sieht der eigentlich aus? Dann, wie kann das passieren, dass man dreimal auf die gleiche Person losgeht und versucht, sie umzubringen? Dann die unglaublich hohe Anzahl der Täter auch, dass immer mehr dazukommen, die untereinander noch befreundet oder verwandt sind. Das war so ungewöhnlich, dass ich dachte, da muss ich hin.
Während des Prozesses lernt Martina Reuter die Gerichtsreporterin Uta Eisenhardt kennen, ihre spätere Co-Autorin. 5 Personen müssen ins Gefängnis. Cornelia, ihr Sohn Robin und Steven, der den Mord ausgeführt haben soll, bekommen lebenslänglich.
Im Regen hat uns das Urteil stehen lassen und deswegen wollten wir einfach auch weiter recherchieren.
Die Vermutung der beiden, nicht Steven hat den Mord ausgeführt, sondern Robin. Für ihre einfühlsame wie minutiöse Serie Christine und ihre Mörder haben Uta Eisenhardt und Martina Reuter Interviews mit 3 der Häftlinge geführt, mit Christines Familie, mit Ermittlern und Anwälten. Jens Jarisch, Chef für Hörspiel und Feature beim RBB Kulturradio, hat nicht nur diese Serie als Redakteur und Dramaturg betreut, er ist überhaupt verantwortlich für Serienstoff und macht gewissermaßen Netflix fürs Radio.
Netflix ist für mich ein Symbol davon, was die deutsche und durchaus auch öffentlich-rechtliche Medienlandschaft verschlafen hat. Ich glaube, es gibt die Sehnsucht bei ganz vielen Hörerinnen, gerade in dieser Welt voller falscher Oberflächen und von flirrenden Kurznachrichten, wirklich in die Tiefe zu gehen und sich lange mit einer Sache und dafür extensiv zu beschäftigen. Und dieser Sehnsucht versuche ich entgegenzukommen.
Mit dem neuen Podcast-Kanal will er ganz besonders Menschen erreichen, die sonst kein öffentlich-rechtliches Radio hören. Das soll einerseits mit Serien gelingen, die wie Christine und ihre Mörder rein dokumentarisch sind. Aber Serienstoff zielt auf jede Form des Realitätsbezugs. Und den kann eben auch die Fiktion leisten. So läuft als 2. Serie des neuen Podcast-Kanals das Hörspiel Unterleuten.
Das ist eine Literaturadaption von dem Roman von Julie C. Und der spielt in Brandenburg und ist ganz klar fiktiv. Und gleichzeitig jeder, der das liest, denkt, das kenne ich.
Soll ich jetzt rausgehen und sagen, toll, dass du schon seit 3 Tagen Gummireifen verbrennst. Ich hätte nämlich die frische Luft überhaupt gar nicht mehr ausgehalten jetzt.
Jeder verbrennt hier Müll, wie es ihm passt. Zapft Grundwasser an. Baut Schuppen.
Jetzt kommen gleich die Kampfläufer.
Dem will doch keiner einsehen, dass die Unterleutnerheide keine Galoppstrecke für Pferde ist. Da brüten Kampfläufer. Ich meine, die werden bald überhaupt nicht mehr zu
denen. Aber es geht jetzt mal ausnahmsweise nicht um deine Kampfläufer.
Serienstoff wird allerdings auch die Grauzone zwischen Fiktion und Realität abdecken, mit der fiktionalisierten Dokumentation. So eine ist gerade in Arbeit. Das Thema, die Drogen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ein Politiker wirft sich etwas ein, um die Koalitionsverhandlungen zu überstehen, eine Studentin, um ihre Prüfungsleistungen zu verbessern.
Das haben wir richtig recherchiert, richtig Real-Life-Recherche mit vielen, vielen Interviews. Und keines dieser Interviews könnten wir jemals verwenden, ohne die Leute komplett auflaufen zu lassen, in den Knast zu bringen oder sonst wie. Wir würden auch nicht die Erlaubnis natürlich bekommen, solche Interviews zu veröffentlichen. Und jetzt wollen wir aber eine Geschichte erzählen, die das aber ganz realistisch ausleuchtet. Und das müssen wir fiktionalisieren.
Die Namen werden geändert, die Personen fiktiv miteinander verbunden. Das heißt aber nicht, ist sich Jens Jarisch sicher, dass der, wie er es nennt, Wahrheitsgehalt deshalb geringer wäre als bei einer reinen Dokumentation wie Christine und ihre Mörder. Hier entsteht ein Sittengemälde der Wirklichkeit und Teil dessen sind die notorischen Lügner Robin und Cornelia. Die erklärt auf kuriose Weise, warum sie mit einem Messer auf Christine eingestochen hat.
Dann habe ich mit der Psychologin gesprochen und
habe dann auch kurz erzählt, dass ich wie ein Blackout hatte.
Die schlechte Tonqualität der Interviews mit Cornelia und Robin hat auch ihr Gutes. Sie dürfte fast jedem Hörer klarmachen, dass die im Übrigen sehr glatt produzierte Serie eben keine Fiktion ist, sondern einen echten Mordfall schildert. Ansonsten ist Zweifeln erwünscht. Der Hörer wird selbst zum Kommissar und fragt sich, wem kann ich trauen? Wer sagt die Wahrheit?
Steven bleibt dabei, dass Robin das Opfer ermordet hat.
Dann hat er das Seil gepackt und hat sie vors Auto geschliffen. Und Robin hat sie dann so gezogen, hat sie dann in den Busch gezogen. Am Seil, am Kopf, in den Busch gezogen.
Steven schildert, dass Robin aus dem Gebüsch wiederkam, sich seine Sachen abklopfte und sagte, alles muss man alleine machen.
Steven beschreibt detailliert und glaubhaft das Geschehen, meinen die Autorinnen der Serie. Es deute einiges auf einen Justizirrtum hin, nämlich, dass in Wirklichkeit Robin der ausführende Mörder gewesen sei, das aber habe verbergen können, weil er möglicherweise nach der Tat eine Jacke gewechselt habe. Die Polizei habe in diesem Fall die falsche Jacke für ein Fasergutachten sichergestellt. Wenn Steven den Mord tatsächlich nicht begangen hat, dann hat er zu Unrecht lebenslange Haft bekommen.
Man muss sich jeden Tag im Gefängnis diesen Vorwurf gefallen lassen, du bist ein Frauenmörder. Ganz besonders schlimm ist für ihn der Todestag von Christine. Er sagt, dadurch lebt er jedes Mal wieder diesen ganzen Tag, sieht die Bilder vor sich und leidet.
Wenn ich Uta jetzt höre, wie empathisch sie für Steven in die Bresche springt, da geht es mir immer wieder doch darum, das spürt man vielleicht auch im Podcast, immer uns wieder daran zu erinnern, wir waren einfach nicht dabei. Am Ende sind es seine Erzählungen.
Und da wären wir wieder bei möglicher Lüge und Fiktion. Der neue RBB-Podcast-Kanal Serienstoff wird sich jedenfalls auch in Zukunft zwischen der Wirklichkeit und einer Fiktion bewegen, die unsere Welt fest im Blick hat.
Sie hörten einen Beitrag von Tobias Wenzel über Serienstoff, den neuen Podcast-Kanal des RBB Kulturradio. Neben Christine und ihre Mörder, der neuen Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt, ist dort nun auch schon die zweite neue Serie zu haben. Das Hörspiel Unterleuten nach dem Roman von Julie C.
Danger, this world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up, cause you don't understand.
Wir kommen nun zu den Ursendungen des Monats, zu ausgewählten Hörspielpremieren im Oktober. Unser Gastkritiker ist heute Jochen Meißner. Er beschäftigt sich in seiner Vorschau mit einem besonderen Genre, mit Science Fiction und noch dazu in Serie.
Du
wie Solaris.
Antwortet mich.
Existiert wirklich.
Suche nach außerirdischer Intelligenz ist eine ganz spezielle Disziplin.
Antwortet nicht.
Ich helfe euch dabei, unsere Welt zu erobern.
Wir haben meine Oma flachgelegt, als zu glauben, dass da tatsächlich außerirdische
Intelligenz ist. Die Kommandantin der Erde,
Mike
Evans, Solaris
hat die Adventisten zu einer Terrormonarchie gemacht.
Angeblich hat Evans gesagt,
in meinen Augen ist die Menschheit nur noch ein Müllhaufen.
Das Eintreffen dieser zwei Protonen auf der Erde der Tod der Wissenschaft ist.
Ihr seid ungeziefer.
Der erste Band der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Science-Fiction-Autors Liu Cixin heißt Die drei Sonnen und wurde Weihnachten 2017 vom WDR in einer sechsteiligen Hörspielfassung in der Bearbeitung und Regie von Martin Zülker urgesendet. Am Ende des ersten Bandes macht sich eine trisolarische Invasionsflotte auf den Weg. Sie bewegt sich mit einem Hundertstel der Lichtgeschwindigkeit und wird die Erde in etwa 450 Jahren erreichen. Aber die Trisolarier haben schon eine Vorhut geschickt. Zwei Protonen, die sich als elfdimensionale Supercomputer entpuppen und ein lückenloses Überwachungsnetz um die Erde gelegt haben. Mittels Quantenverschränkung ist eine Kommunikation in Echtzeit möglich, doch die Trisolarier schweigen und das ist der größte Ausdruck der Verachtung. Warum sollten sie auch mit den technisch heillos unterlegenen Ungeziefer auf der Erde diplomatische Beziehungen aufnehmen? Hier nun setzt der zweite Band der Trilogie ein, Der dunkle Wald. Die Erde bereitet sich auf die Invasion der Trisolarier vor. Weil die aber den Planeten komplett überwachen, ist ihnen jede Verteidigungsstrategie schon bekannt. Deshalb bestimmt der Weltsicherheitsrat der UNO, der zum Planetenverteidigungsrat geworden ist, vier sogenannte Wandschauer, die sich alternative Pläne ausdenken und sie gleichzeitig verschleiern sollen. Es bleibt eine kosmosoziologische Lösung, die der zunächst etwas unbedarfte Luo Ji entwickelt, der ein ganzes Sonnensystem verflucht und damit mittelbar für dessen Zerstörung gesorgt hat.
Nennen wir diese beiden Lebensformen die Luoji und die Chuqiang-Zivilisation. Sie sind ziemlich weit voneinander entfernt, sagen wir 100 Lichtjahre. Du weißt, dass ich existiere, aber sonst weißt du nichts über mich. Ich jedoch weiß nicht einmal, dass es dich gibt.
Okay.
Jetzt müssen wir zwei Konzepte festlegen. Die Gutmütigkeit und die Bosheit. Gutmütig ist, wer andere Zivilisationen nicht als erster angreift und auslöscht. Bösartig, wer das Gegenteil tut.
Das ist für dich schon Gutmütigkeit.
Als nächstes überlegst du dir, welche Möglichkeiten du hast, mit mir umzugehen.
Ich könnte mit dir Kontakt aufnehmen.
Wenn du das tust, musst du dir über eins im Klaren sein. Ich weiß dann, dass du existierst.
Stimmt. Was ist daran schlimm?
Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis ich dich gefunden habe.
Du musst logischerweise herausfinden, ob ich gutmütig bin oder nicht. Bin ich bösartig, radierst du mich aus. Bin ich gutmütig, bleiben wir im Gespräch.
Ja, auf der Erde ginge das, aber nicht im Universum.
Und?
Niemand kann vorhersehen, ob ein anderer gutmütig ist. Das nennt man Zweifelskette. Im Universum kann die Zweifelskette aufgrund der großen Distanz endlos sein. Bevor sie durch Kommunikation aufgelöst wird, haben wir schon einen Krieg.
Das bedeutet, dass es immer auf ein und dasselbe hinausläuft. Ob wir nun gutmütig oder bösartig sind, richtig?
Ja, genau so ist es. Wenn weder Kommunikation noch Schweigen zielführend sind, sobald du von meiner Existenz erfahren hast, bleibt dir nur eine einzige Wahl.
Verdammt, du meinst,
Wenn du diese Option als die einzig mögliche für alle Zivilisationen anerkennst, hast du das Wesen der Kosmosoziologie verstanden.
Die vierteilige Hörspielfassung von Der dunkle Wald, wieder in der Bearbeitung und Regie von Martin Zülker, läuft vom 1. bis 4. Oktober jeweils um 15.04 Uhr auf WDR 5. Der dritte Teil von Liu Cixin-Trilogie, Jenseits der Zeit, ist noch nicht ins Deutsche übersetzt und soll im Frühjahr 2019 erscheinen. Man darf schon jetzt gespannt sein, wie es mit den Trisolariern weitergeht.
Süddeutschland. Selbstmordattentate. Bürgerkrieg.
Die NATO heute mitteilt.
Der sogenannte Freistaat Deutschland.
Ein Geschwür im Unterleib der zerfallenden Bundesrepublik.
Auf deutschem Boden.
9 Nürnberg.
Eine andere Art der Fortschreibung von Gegenwart kann man in Martin Heindels 12-teiliger Podcast-Serie 9 Nürnberg hören. Auch diese Serie ist für den WDR produziert worden. Die letzten drei Folgen laufen am 4. Oktober um 23 Uhr auf 1 Live. Aber jede der zwischen 8 und 15 Minuten langen Episoden ist online und über die ARD-Audiothek-App abrufbar. Im Zentrum der Geschichte steht die Fotopraktikantin Luzi Pape, die mit dem berühmten Kriegsreporter Ferdinand von Zastrow ins Gebiet Neu-Nürnberg fährt. Das ist eine umstrittene Pufferzone im Norden Bayerns, das sich von der Bundesrepublik abgespalten hat. Es herrscht also Bürgerkrieg in Deutschland. Und die Bundeswehr geht mit Unterstützung der UN gegen die Freistaatskämpfer aus Bayern vor. Das ist aber auch schon alles, was man in den insgesamt 2 Stunden und 7 Minuten der Serie von den Hintergründen des Bürgerkrieges erfährt. Die gesamte Handlung erschöpft sich in actionreichen und wohl inszenierten Soundspektakeln. Dazwischen menschelt es heftig zwischen der Praktikantin Luzi, die sich zur einzigen unabhängigen Journalistin im Kriegsgebiet mausert, und einem ehemaligen Tiermedizinstudenten namens Funky Diesel, der die medizinische Versorgung der Bevölkerung übernimmt. Dazu gibt es noch einen bösen Bundeswehrgeneral, einen undurchsichtigen Mafioso und, ja, auch noch die Mutter der Praktikantin, der dramaturgisch höchst hilfreich auch noch der Sender Freies Deutschland gehört, an dem ihre Tochter das Praktikum gemacht hat.
Ich muss dir noch was sagen.
Was?
Der Freistaat Deutschland hat gerade eine offizielle Presseerklärung an den Sender geschickt. Sie wollen von Zastrow heute während der Zeremonie übergeben und stellen keine Bedingungen.
Was? Sind Sie komplett irre?
Es soll ein Zeichen Ihres guten Willens sein.
Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
Ich weiß. Deswegen mache ich mir ja auch Sorgen. Aber da ist noch etwas anderes, das ich dir sagen wollte.
Ja? Was denn jetzt noch, Mutter?
Von Z?
Ja, was ist mit von Z?
Ferdinand von Zastrow. Er ist dein Vater.
Damit ist klar, dass wir uns in einer kriegerischen Seifenoper befinden, in der nicht einmal die große Irm Hermann vor solchen Dialogen sicher ist. Neu-Nürnberg fehlt eigentlich alles, was eine gute Science-Fiction, ja eine gute Geschichte überhaupt ausmacht. Der WDR hat im Science-Fiction-Genre in jüngster Zeit einige sehr gute Produktionen vorgelegt. Neben den 3 Sonnen und dem dunklen Wald waren auch schon die Romanbearbeitungen Damon und Darknet von Daniel Suarez großes Kino. Bei 3D-Audio-Breitband-Sound darf man die Kinometapher hier ausnahmsweise mal fürs Hörspiel verwenden.
Das ist jetzt alles aber wahr.
Verwirrend, aber wahr. Wir können ja zur Orientierung bei allem, was wahr ist, den Anfang von True spielen.
Also,
dass Radio nicht mehr nur der lineare Rundfunk ist, der über elektromagnetische Wellen übertragen wird, ist in Zeiten der Digitalisierung und des mobilen Internets eine Binsenweisheit. Podcasts werden auch von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten produziert. Meist handelt es sich um Rechercheformate, die auf den oder die Presenter ausgerichtet sind. In der Regel die recherchierenden Journalisten selbst. Auch Walter Filz, der vor über 20 Jahren mit dem Stück Wolfsmilch und Königswasser zur Ästhetisierung des Katzenfutters im ausgehenden 20. Jahrhundert die Form des Radiofeatures revolutioniert hat, und Michael Lissek, Autor vieler sensibler Features mit Themen von Pädophilie bis Altenpflege, sind mit ihren Stimmen in ihren Sendungen präsent gewesen. Mittlerweile sind beide Redakteure beim Südwestrundfunk. Walter Filz leitet sogar die Abteilung für Hörspiel und Feature. Mit Akte 88, die 1000 Leben des Adolf Hitler, haben auch sie eine 10-teilige Podcast-Serie gemacht. Die etwa 20-minütigen Episoden waren natürlich auch um 19.40 Uhr auf SWR 2 zu hören. Und sie sind es noch im Netz oder in der App. Es geht nur vordergründig um die vielen Theorien, die sich um das Überleben Adolf Hitlers nach dem Untergang des Dritten Reiches ranken. Ob er sich in Spanien, Argentinien, im antarktischen Neuschwabenland oder sonst wo aufhalten soll, ist eher uninteressant. Was interessant ist, sind die Verschwörungstheorien darum herum und ihre Verbreiter. Was gibt es denn da für Typen?
Verschwörungstheoretiker Typ 1. Der Zähler.
Eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse, noch eine Erbse. Oh, eine Bohne. Noch eine Erbse, 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 noch eine Erbse. Wie viele Notausgänge hat der Führerbunker? Wie lang ist der Tunnel? Entfernung? Geschwindigkeit? Oh, eine Erbse. Welche Flugzeuge sind noch vorhanden? Welche Piloten noch verfügbar? Wo können welche Flugzeuge aufgrund welcher technisch konstruktiven Eigenschaften starten? Wie weit können sie fliegen? Und oh, hoppla, eine Erbse. Können sie landen?
Gegen diesen Verschwörungstheoretiker kommt man schwer an.
Daten, Details, Diagramme, Distanzen, Technik, Tabellen, Pläne, Seitenlisten, Modelle. Und was haben Sie?
Folie für die Analyse der Verschwörungstheorien ist die US-amerikanische Fernsehserie Hunting Hitler, von der zwischen 2015 und 2018 drei Staffeln produziert wurden und die in Deutschland auf NTV lief. Filz und Lissek präsentieren ihre Erkenntnisse angemessen selbstironisch, veralbern nebenbei das Podcast-Genre und setzen ihre Musik klug kommentierend ein. Da möchte man ihnen gerade noch verzeihen, dass sie auch Charles Ives Komposition An Unanswered Question ebenso erniedrigt haben wie so viele Hörspiele vor ihnen. Doch dieser kleine Fehler ist nichts gegenüber den Kategorien und Logikfehlern, die Basis jeder Verschwörungstheorie sind. Und sei sie noch so erbsenzählerisch.
Das sind die drei verrücktesten Logikfehler aller Zeiten. Nummer 3. Wer nichts sagt, verschweigt etwas.
Ich arbeite seit über 10 Jahren an dieser Story. Ständig stößt man auf Leute, die Dinge vertuschen und andere decken wollen. Schwer herauszufinden, was genau hier geheim gehalten wird und warum.
Nummer 2. Was gut erzählt ist, kann nicht falsch sein.
Das ist eine starke Geschichte, die nach klaren Beweisen verlangt.
Und die Nummer 1. Wer die Wahrheit sucht, darf keine Fakten hinnehmen.
Uns werden geschichtliche Fakten verkauft, die gar keine sind. Vieles in der Geschichte hat sich anders abgespielt. Ich habe noch nie Fakten als gegeben hingenommen. Und das werde ich auch nie.
Jochen Meißner stellte Ihnen ausgewählte Ursendungen des Monats vor. Science-Fiction-Hörspiele in Serie. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Sendung. Mehr zu unserem Programm finden Sie auf unseren Internetseiten unter deutschlandfunk.de/Hörspiel. Unser nächstes Hörspielmagazin, das gibt es am Dienstag, dem 30. Oktober um 20.10 Uhr. Für heute verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Michael Langer. Did I
to the heart.